Willkommen zum MNEXT Podcast, Folge Nummer 45 vom 9. Mai 2025. Schön, dass ihr zuhört. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Die Welt hat einen neuen Papst und wir haben einen neuen Bundeskanzler. Diese Woche war historisch. Während die Wahl in Rom glatt verlief, war die Wahl in Berlin so holprig wie nie zuvor. Und dennoch, die neue Regierung steht, die schwarz-rote Koalition unter Friedrich Merz hat ihre Arbeit aufgenommen, begleitet von Skepsis und großen Erwartungen. Sie muss die Wirtschaft ankurbeln, Wohlstand und sozialen Frieden wahren, Lösungen in der Migrationspolitik finden, die Energiewende fortführen, Bürokratie abbauen und die Digitalisierung vorantreiben. Über die Frage, wie bleibt unsere Wirtschaft zukunftsfähig, spreche ich mit meinem heutigen Gast, Professor Dr. Michael Hüter. Seit 2004 leitet er das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Er ist einer der bekanntesten und profiliertesten Ökonomen Deutschlands, Honorarprofessor an der European Business School, Autor zahlreicher Studien und Bücher und gefragter Kommentator in Presse, Funk und Fernsehen. Kaum ein Ökonom prägt die wirtschaftliche Debatte in Deutschland so kontinuierlich wie er. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo, Herr Hüter.
Hallo, Herr Altenbeck. Vielen Dank für die Einladung.
Während die Ampelkoalition 2021 mit einem gewissen Vertrauensvorschuss gestartet ist, ist das Vertrauen der Bevölkerung und vieler Unternehmen in die neue schwarz-rote Koalition bereits zu Beginn eher gering. Auch wenn wir den aktuellen Umfragen nicht übermäßige Bedeutung beimessen wollen, erlebten wir gerade bei der Wahl des Bundeskanzlers ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik. Erstmals wurde ein Kanzler erst im zweiten Wahlgang gewählt. Wie erklären Sie sich das und was sagt das Ihrer Meinung nach über die Stabilität der Koalition in der kommenden Legislaturperiode aus?
Naja, also wenn man es mal so sagen will, wir hatten ja keinen Bedarf an weiteren historischen Ereignissen und das war in der Tat historisch, weil es das erste Mal bei einer Kanzlerwahl eines zweiten Wahlgangs bedurfte. Man hat auch die Unsortiertheit der Bundestagsverwaltung gesehen. Aber naja, ich meine, erstens hat Friedrich Merz in der eigenen Partei nicht nur Freunde und zweitens gab es natürlich Veränderungen seit der Bundestagswahl, insbesondere die Änderung des Grundgesetzes im Bereich des Staatsschuldenrechts, die bei vielen, gerade in der Union, doch sehr aufgestoßen sind, weil man ja auch im Wahlkampf die ganze Zeit erzählt hat, dessen bedürfe es nicht. Da ist man dann Opfer seiner eigenen Erzählungen und man darf die Rache der letzten Reihe im Parlament, glaube ich, nicht unterschätzen. Bei den Sozialdemokraten haben vielleicht auch noch ein paar eine offene Rechnung mit Lars Klingbeil. Immerhin hatten aber über 85% der Mitglieder ja im Votum für den Koalitionsvertrag gestimmt. Insofern, ich glaube, das ist mehr eine Chance, weil man am Anfang einmal in den Abgrund geblickt hat und man weiß, wo er liegt. Das sollte disziplinierend wirken. Ich bin da ein bisschen eher besorgt darüber, dass wir so schnell unsere Geduld aufgeben mit einem Neustart. Man muss doch auch erstmal machen lassen. Man muss auch mal in Ruhe sich anschauen, was dann das Personal aus dem Programm macht. Wir haben natürlich immer zu sehen, dass Koalitionsverträge Kompromisse sind. Und es ist nie das, was der Ökonom sich wünscht. Das ist auch nicht das, was sich andere Fachrichtungen einzeln wünschen. Aber in der Summe, finde ich, ist der Koalitionsvertrag mit großen Chancen ausgestattet. Gerade bei der zentralen Frage der Wiederbelebung wirtschaftlicher Aktivität. Und ich finde auch das Personal, das beide Parteien in die Regierung entsandt haben, vermittelt doch dem ganz klar den Eindruck, es soll nicht einfach weitergehen wie bisher. Das macht mir eigentlich Mut. Und ich finde, wir sind alle aufgerufen, auch mal ein bisschen Kredit zu geben.
Bevor wir uns verschiedenen Punkten auf der Agenda der neuen Bundesregierung widmen, möchte ich mit Ihnen über die Lockerung der Schuldenbremse sprechen. Friedrich Merz hat nach der Bundestagswahl mit Unterstützung des alten Bundestags zusätzlichen Investitionsspielraum geschaffen, obwohl er dies im Wahlkampf ausgeschlossen hatte. Die Grundgesetzänderung ermöglicht zusätzliche Kreditaufnahmen für Verteidigungsausgaben und schafft ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung und Klimaschutz. Welche der geplanten Ausgaben halten Sie für besonders sinnvoll und wo sehen Sie weniger positive Effekte?
Also ich halte das Ganze für historisch, dass eine Sachlage so zur Kenntnis genommen wird, dass man dann auch die Handlungsoption, die man gerade noch hat mit dem alten Bundestag, nutzt, ist richtig. Man stelle sich mal vor, wir würden jetzt mit der Regierung starten und wir hätten diese Spielräume im Staatsschuldenrecht nicht geschaffen. Wir wären nicht finanzierungsfähig in der Ertüchtigung der Bundeswehr und wir wären auch nicht finanzierungsfähig in der Ertüchtigung der Infrastruktur. Das sind ja letztlich zwei Dinge, die sehr eng miteinander zusammenhängen. Also Panzer kaufen, die nicht über Straßen und Brücken kommen, ist auch ziemlich sinnlos. Dieser kurze Satz macht das, glaube ich, ziemlich deutlich. Wie Sie ja vielleicht wissen, habe ich ja zu den vier Ökonomen gehört, die ein bisschen ohne dass das vorher absehbar war, einen Impuls gesetzt haben, weil wir am Vorabend des Beginns der Sondierungsgespräche auf Einladung des saarländischen Finanzministers Jakob von Weizsäcker eine Schalte hatten und einfach mal durchdiskutiert haben, was wäre denn unter gegebenen Bedingungen noch im alten Bundestag sinnvollerweise machbar, was sind die Risiken, Stichwort Verschiebebahnhof zwischen verschiedenen Haushaltsposten, und haben das in 12 Punkten aufgeschrieben. Das war dann Tischvorlage der Sondierungsgespräche und hat ja dann am Mittwoch Dienstag schon der Folgewoche zu diesem grundsätzlichen Beschluss das Fiskalpaket geführt. Ihr seht also, werdet jetzt von mir keine große Kritik erwarten. Wir müssen jetzt natürlich das gut nutzen. Also Geld an sich, das weiß jeder, das gilt im Unternehmen, das gilt auch zu Hause, ist noch keine Wohlstandssicherung, sondern es muss entsprechend klug genutzt werden. Die Vorkehrungen dafür im Rahmen des Staatsschuldenrechts in der Neufassung sind jedenfalls gegeben. Das wird jetzt sehr intensive Verhandlungen zwischen Bund und Ländern voraussetzen. In dem Paket sind ja 100 Milliarden auch für die Länder vorgesehen. Die Länder selbst haben mit 0,35 eine strukturelle Verschuldungskomponente, können also die dringenden Aufgaben, die dann auch finanzierbar durch Kredite sind, nämlich Ertüchtigung der Infrastruktur, auch anders angehen, gerade auch im Zusammenhang mit den Kommunen. Also insofern kommt es jetzt sehr darauf an, dass man das klug umsetzt. Bei der Bundeswehr sind ja auch Strukturfragen im Mittelpunkt. Welche Waffensysteme sind wichtig? Wie viel schaffen wir in Europa gemeinsam? Also wir haben in den europäischen Armeen etwa 160 Waffensysteme. Die Amerikaner haben unter 40. Wenn Sie sich das vorstellen, haben Sie natürlich ganz andere Skalierungen. Das mal übertragen, würde man sagen, dann reduzieren wir mal die Waffensysteme. Das ist natürlich schnell gesagt, aber nicht schnell gemacht. Wir müssen die Dinge gemeinsam grenzüberschreitend tun. Bei dem Panzer ist das jetzt ja auch von den Wettbewerbsbehörden freigegeben worden. Also das muss auch alles klug strukturell unterlegt werden. Und dass wir diese Fragen überhaupt diskutieren, hängt daran, dass wir es überhaupt machen können. Ohne das Fiskalpaket wäre mein Blick in die nächste Legislatur sehr düster gewesen. Das ist jetzt anders.
Was sagen Sie zur Kritik? Stichwort dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie, die Ausweitung der Mütterrente oder höhere Entfernungspauschale. Die Kritik sagt zu teuer, zu wenig zielgenau und unklar in der Finanzierung.
Alles beschreibbar, alles auch so sagbar, haben wir auch vorher so kritisiert. Nur, ich meine, man muss sich ja auch mal ganz praktisch verhalten. Was in den Wahlprogrammen drinsteht, beziehungsweise was dort nicht drinsteht, bestimmt hinterher auch das Regierungsprogramm. Also war natürlich die Diskussion vorher zu führen. Und wir haben immer die Union gefragt, warum wollt ihr eigentlich so viel Subventionen auf die Straße bringen, wie beispielsweise die Steuerfreiheit von Überstundenzuschlägen oder 2000 Euro steuerfreies Erwerbseinkommen für Rentner jenseits des gesetzlichen Rentenzugangsalters. Man kann dafür Argumente finden, aber man muss immer auch prüfen, ging es nicht auch günstiger? Und es geht natürlich günstiger, wenn ich über Regulierungen beispielsweise bei der Arbeitszeit Dinge mache, die entsprechend dann Spielräume schaffen und damit auch sozusagen schneller zu einem höheren Arbeitsvolumen führen als mit der Subventionskulisse. Und ich brauche auch keine spezifischen Themen für die einzelnen Branchen, sondern wir müssen insgesamt die Bedingungen verbessern. Und da sind die entscheidenden Hebel Abschreibungsverbesserungen, deutliche Abschreibungsverbesserungen, Perspektive auf Ertragssteuersenkung nach den 3 Jahren, in denen diese Abschreibungsverbesserungen gelten, Perspektive auf die Reform der Einkommensteuer. Ist ganz wichtig, dass wir den Strompreis angehen, denn da sind wir nicht wettbewerbsfähig. Und wenn Sie sich mal klar machen, was eigentlich generative KI bedeutet, künstliche Intelligenz, dann ist das ja die Nutzung von Rechnerkapazitäten. Wenn man so will, sind die Grenzkosten von KI mit dem Strompreis verbunden. Wenn wir also in unserer Volkswirtschaft das nicht anders gestalten, kriegen wir Probleme. Beides wird aber klar adressiert von dieser Regierung. Insofern, ich gehöre mal zu denjenigen, die ein bisschen gucken, was führt nach vorne. Und man muss dann auch, das ist nun mal die Welt des politischen Kompromisses, Dinge mitnehmen. Man kann nicht von einer Regierungsbildung erwarten, dass sie den Unsinn aus den Wahlprogrammen rausfiltert. Nur zum Teil, ne?
Ja. Tauchen wir tiefer in die Agenda der neuen Bundesregierung ein, starten wir mit dem Bürokratieabbau. Unternehmen beklagen seit Jahren zunehmende Berichtspflichten, Dokumentationsaufwand und Auflagen vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bis hin zu arbeitsrechtlichen Meldepflichten. Gleichzeitig erfüllt Bürokratie auch eine wichtige Funktion. Sie schafft Transparenz und Kontrolle, etwa bei Arbeitsstandards, ökologischen Standards oder Klimazielen. Welche Form von Bürokratie halten Sie für sinnvoll und wo braucht es gezielte Änderungen und Entlastungen und mit welchen konkreten Maßnahmen kann die neue Bundesregierung diese Balance austarieren?
Ja, Sie haben es jetzt recht angesprochen, es ist ein ambivalentes Thema. Bürokratie, also Regeln, heißt ja zunächst einmal, dass Regeln für alle gelten, auch Willkürfreiheit und Transparenz und Standardisierung. Also viele Dinge leben auch davon, dass wir klare Regeln haben. Das Problem ist, dass unsere Regeln oft nicht klar sind, dass sie sich widersprechen und dass sie im Vollzug auf den Ebenen Europäische Union, Bundesrepublik Deutschland, Bundesländer, Kommunen natürlich unterschiedliche Ausgestaltungen erfahren. Und deswegen es auch oft schwierig ist und unübersehbar ist und nicht prognostizierbar für Unternehmen, wie beispielsweise Verwaltungshandeln sich auswirkt. Das große Problem an der Bürokratie ist ja, dass die Unternehmen darauf eigentlich keine Antwort haben. Also wenn Sie als Unternehmen mit dem Fachkräftemangel konfrontiert sind, dann können Sie eine Offensive fahren und Auszubildende für sich gewinnen. Dann machen Sie noch bessere Personalpolitik, als Sie vorher gemacht haben. Sie bieten ganz tolle Pakete. Also da können Sie was tun. Wenn Sie mit dem Problem des Cyberrisiken konfrontiert sind, dann müssen Sie und können Sie als Unternehmen investieren. Dann erhöhen Sie die Sicherheitsstruktur Ihres Netzwerkes und Ihrer IT-Ausstattung. Bei der Bürokratie haben Sie echt keine Antwort, außer Sie verlassen den Standort. Das wollen Sie eigentlich nicht. Das heißt, hier muss der Staat sehr besonders sorgfältig darauf achten und deswegen ist die Einrichtung auch eines neuen Ministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung ganz zentral. Ich hoffe aus mehreren Gründen, dass es ein Erfolgsmodell wird. Erstens ist das Thema so wichtig und wir müssen zeigen, dass wir hier vorankommen und nicht nur marginal in den Fransen des Teppichs. Und zweitens ist jemand aus der Wirtschaft bereit gewesen, dieses Ministerium zu übernehmen, Herr Wildberger. Es muss erfolgreich werden, dass der Wechsel von der Wirtschaft in die Politik auch mal gelingt, dass wir nicht immer wieder sagen müssen, es können dann doch nur die Leute sein, die schon nach dem Politologiestudium sich gleich für die politische Tätigkeit entschieden haben. Das dürfen auch andere und können auch andere. Und das hat natürlich dann viele Facetten. Beschleunigung von Verfahren. Sie haben Berichtspflichten angesprochen. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz soll ja aufgehoben werden, weil ja ohnehin eine dann entschlackte europäische Regulierung kommt. Das Omnibusverfahren auf der europäischen Ebene ist unterwegs. Und es hat natürlich auch die Ebene, ich hatte schon indirekt angedeutet, dass Akteure in der Verwaltung Ermessensspielräume richtig nutzen müssen. Richtig nutzen heißt nicht immer nur die vorsichtigste Variante. Sagen wir mal mutig sein. Dann dürfen wir die aber auch nicht immer gleich unter Haftungsandrohung stellen. Ja? Das heißt, also es muss Bereitschaft und Kultur von Risikoübernahme entstehen. Das gilt auch ein bisschen für die öffentliche Verwaltung. Das soll keine Willkür werden, aber doch im Einzelfall beschleunigt, pragmatisch schneller zu werden.
In der aktuellen Steuerdebatte stehen sich zwei Lager gegenüber. Die einen fordern Entlastungen für Unternehmen und die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Die anderen wünschen sich eine gerechtere Verteilung durch geringere Steuern für niedrige und mittlere Einkommen und höhere Steuern für Spitzenverdiener. Welche steuerpolitischen Maßnahmen halten Sie für ökonomisch sinnvoll, gerecht und gesellschaftlich vertretbar?
Naja, die Gerechtigkeitsfrage muss ja dort beginnen, wo wir in der Einkommensverteilung Wirkungen sehen in der Vergangenheit. Und wir stellen ja fest, dass sowohl der Niedriglohnsektor zurückgegangen ist, als auch die Einkommensverteilung unverändert robust. Wir haben eine Verteilung der verfügbaren Einkommen, die sich kaum verändert hat und die im internationalen Vergleich auch völlig akzeptabel ist. Das zeigt die Wirksamkeit unseres gesamten Steuer- und Transfersystems. Die Besteuerung, wie wir sie haben, ist allerdings in die Schieflage geraten. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass der 1990 eingeführte linear progressive Einkommensteuertarif durch die Verschiebung von unten sich nach oben ausgebeult hat. Also gerade in den mittleren Einkommen hohe Progressionsgrade wirken, also vom zusätzlich verdienten Euro besonders viel weggeht. Und der Spitzensteuersatz schon dort anfängt, wo real gesehen vor damals 1990 noch die Mittelverdiener irgendwo lagen. Das heißt, wir haben im Zugriff viel zu starkes Steuersystem im Bereich der direkten Besteuerung der Einkommen, und das muss angegangen werden. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlages war immer unsere Forderung oder meine Forderung, weil sie relativ schnell und transparent wirkt, weil sie alle Besteuerungen der Einkommen, also auch die Körperschaftssteuer, mit erfasst. Wir würden dort schon relativ schnell wieder in ein wettbewerbsfähiges Niveau hineinkommen. Dafür hat sich die Regierung bisher nicht entscheiden können. Das hängt aber auch hier in der Tat an der SPD, die da verteilungspolitisch etwas festhängt. Perspektivisch soll ja eine Reform des Steuersystems eingeleitet werden. Was man zunächst machen will, ist die Senkung der Körperschaftssteuer und die Verbesserung der Optionen für Personengesellschaften zum Votieren in die Körperschaftssteuer hinein. Das scheint mir in dieser Gemengelage ein zielführender Weg zu sein. Also man senkt die Steuerbelastung. Es müssen sich halt die Personengesellschaften mal fragen, warum sie unbedingt immer noch in die Einkommensteuer müssen. Das gilt für das kleine Tabakgeschäft an der Ecke oder was auch immer. Oder die Buchhandlung, kann man sich das vorstellen. Aber eigentlich haben wir auch andere Gesellschaften oder andere Staaten, Ökonomien, wo eine Unternehmenssteuer konsistent alle Unternehmen befasst. Das ist bei uns so nicht. Und deswegen haben wir immer das Problem.
Aber Sie werden mich korrigieren, kaum ein Industrieland außer Deutschland hat eine größere Ungleichheit bei den privaten Vermögen und geringere Aufstiegschancen, was auch mit mehr Eigenverantwortung des Einzelnen nicht kompensiert werden kann?
Naja, also bei dem Vermögen muss man immer genau hinschauen. Man muss nämlich dann sehr zur Kenntnis nehmen, was wir beispielsweise für ein Rentenversicherungssystem haben. Wir haben durch unsere Umlagerente, die ja doch in breiten Teilen eine Basisabsicherung im Alter darstellt und auch sein muss von ihrer inneren Legitimation her, natürlich so etwas wie Ersatz für Vermögenssparen, für das Alter, also für Vorsorgesparen. In anderen Ländern, wo es das nicht gibt, muss automatisch ein höherer privater Kapitalstock vorhanden sein. Das muss man ehrlicherweise mit hineinnehmen, dann verschieben sich die Dinge. Sie entspannen sich auch etwas, wenn man sich mal die Wohneigentumsquoten anschaut, die in Deutschland unter 50% ist, in vielen Ländern Europas bei über 80 liegt. Der Mietwohnungsmarkt in Deutschland, da werden jetzt wahrscheinlich viele aufgeschreckt reagieren, funktioniert aber im Prinzip. Es hat natürlich nicht jeder einen Anspruch, in Mitte Berlin oder in Mitte München oder in Mitte Frankfurt zu leben. Aber wir haben eine andere Bedeutung des Mietwohnungsmarktes als beispielsweise im angelsächsischen Bereich. Und auch das verändert und beeinflusst Vermögensverteilung. Also insofern, wenn man genauer hinschaut, ist das nicht so, dass wir hier eine besondere dramatische Ungleichheit haben, sondern dass wir einzelne Baustellen haben. Die Aufwärtsmobilität ist in der Tat eigentlich das zentrale Problem. Also müssen wir fragen, wie kriegen wir bei Weiterbildung auch im Bereich der Unternehmen genau diese Aufstiegsperspektive verstärkt. Dass bei uns ähnlich wie in anderen Ländern auch der Familien- und Elternhaushintergrund den Bildungserfolg bestimmt, ist nicht verwunderlich. Ist vor allen Dingen deshalb nicht verwunderlich, weil in dem jetzigen Schulsystem Primarbereich beispielsweise viel mehr Kinder mit Migrationshintergrund sind und dort die Adressierung des Haushalts, des privaten Hauses, noch ganz andere Herausforderungen bedeutet. Also, wir haben da Themen, aber die müssen wir sehr konkret angehen. Die Überschrift, wir haben Ungleichheitsprobleme, das würde ich so nicht teilen.
Dennoch, Deutschland gehört zu den Ländern mit der höchsten Besteuerung von Arbeitseinkommen, während Vermögen, Erbschaften und Finanztransaktionen im internationalen Vergleich nur moderat bzw. gar nicht besteuert werden. Ist das gerecht und lohnt sich Leistung?
Ja, gut, wir haben eigentlich von der Idee her eine synthetische Einkommensteuer, die alle Einkommensarten zusammenführt und einem Tarif unterlegt. Und so ist das auch bei den Kapitalerträgen. Die gehören dort hinein. Man kann über die Abgeltungssteuer diskutieren, wie man will. Das Einführungsargument unter einem sozialdemokratischen Bundeskanzler, nämlich Peer Steinbrück, war 5% von 100 ist mehr als 50% von 0. Das ist auch völlig richtig. Das war ja immer das Problem der Erfassung. Da haben wir heute aber eine andere Gemengelage. bei der Erbschaftsbesteuerung kann man lang und trefflich streiten, ob wir die nicht sozusagen verkehrt aufgesetzt haben. Also wir mühen uns im Betriebsverfall, also das Betriebsvermögen im Erbschaftsfall zu sichern, im Übergang. Da werden alle möglichen Konstrukte gewählt, dort wo Personengesellschaften betroffen sind. Und da versucht man über 10-jährigen Erhalt dann das sozusagen quasi zu stunden und dann auch die Last zu verringern, damit ein Erbübergang nicht zum Ende des Unternehmens führt. Und auf der anderen Seite haben wir relativ großzügige Freibeträge bei Privatvermögen. Da kann man ja auch sagen, das ist eigentlich leistungsloses Einkommen beim Erben, nicht? Es gibt ja da zwei Perspektiven. Die einen sagen, es ist alles schon beim Erblasser versteuert worden mal. Ja, nein, ja, also als es zugeflossen ist, aber die Vermögensmehrung vielleicht nicht zwingend. Wenn es eine Immobilie ist, waren das stille Reserven und so, dann kommt das erst raus. Aber der Erbe kriegt natürlich etwas, für das er nichts getan hat. Außer vielleicht, also er kriegt es ja ganz unabhängig von seinen irgendwelchen individuellen Vorleistungen an die ältere Generation. Und im Grunde kann man in einer sehr liberalen Position sagen, auch John Stuart Mill beispielsweise schon gesagt, nee, eigentlich da müsste man prohibitiv zugreifen. Ja, das ist natürlich auch ein Extremargument, will das nochmal mit benennen. Also Ihre Frage führt eigentlich zu der Feststellung, dass wir sozusagen in der Erbschaftsbesteuerung an sich eine gewisse Unwucht haben. Wenn man was machen wollte, könnte man das nochmal befragen. Wie gesagt, man kann viele Gründe für alles finden. Man kann auch sagen, dass die ältere Generation für die jüngere Verantwortung, mit denen was gibt, auch soll gewürdigt werden. Deswegen haben wir diese Freibeträge. Also wenn man sich anschaut, dass von den deklarierten Erbschaften nur 12% besteuert werden, sehen wir ja, dass die Freibetragswirkung sehr hoch ist.
Über 6 Millionen Menschen arbeiten im Niedriglohnsektor. Das entspricht rund 16% aller abhängig Beschäftigten. Viele von ihnen leben trotz Vollzeitbeschäftigung unterhalb der Armutsgrenze. Hinzu kommt, dass sich der lebenslange Einsatz für viele Menschen kaum auszahlt. Laut Statistischem Bundesamt war beispielsweise im vergangenen Jahr fast jeder Fünfte ab 65 Jahren armutsgefährdet und lebte mit weniger als 1.378 Euro netto im Monat. Das sind 3,2 Millionen Menschen. Was auch damit zusammenhängt, dass viele von ihnen zu geringe Löhne bekamen und kein Vermögen aufbauen konnten. Vor diesem Hintergrund wird ein Mindestlohn von 15 Euro diskutiert. Was halten Sie davon, ökonomisch wie sozial?
Also der Mindestlohn ist natürlich kein zielgenaues Instrument der Mindestsicherung, sondern er ist eine untere Auffanglinie in der Lohnbildung, weil man, und da kann man auch, was gelegentlich vor allen Dingen von linker Seite gerne gemacht wird, Walter Eucken zitieren, dass wenn der Wettbewerb am Arbeitsmarkt so groß ist, also dass sozusagen Arbeitskräfte um Arbeitsplätze konkurrieren, dass der Druck nach unten ist, dass dann ein Mindestlohn notwendig ist, um eine existenzsichernde sozusagen Grundzahlung zu ermöglichen. In Deutschland ist das lange Zeit anders gewesen, weil wir gesagt haben, naja, die soziale Sicherung, die wir in Deutschland anbieten, früher über die Bundessozialhilfe, dann über die Grundsicherung für Arbeitssuchende, schafft ja eine solche Linie und darunter kann dann auch kein Lohn geben. Dann hat man gesagt, naja, vielleicht, aber wenn jemand ein bisschen verdient, dann soll er auch was davon haben. Und damit hat er sich das auch weiter für ihn lohnt, noch ein bisschen mehr zu verdienen. Also soll das nicht gleich wegbesteuert werden, indem der Transfer in gleicher Höhe reduziert wird. Das ist ja der Hintergrund. Und wir haben aber heute eine Arbeitsmarktlage, wo die Arbeitsplätze um die Arbeitskräfte konkurrieren. Das Fachkräftemangel ja unverändert, trotzdem wir jetzt einen verschärften Strukturwandel haben und die Veränderungen auch durch die Dekarbonisierung und die Deglobalisierung, Arbeitsplatzabbau im verarbeitenden Gewerbe fortschreiten, gilt trotzdem, wir haben einen Fachkräftemangel. Wir haben sozusagen die zwei Seiten. Das führt zu Lohnprämien. Und insofern kann man fragen, wo ist das relevant? Das ist in manchen Dienstleistungssektoren relevant. Die Mindestlohnkommission ist 2015 angetreten auf gesetzlicher Basis nach dem britischen Vorbild mit einer Orientierung an den bisherigen Lohnanpassungen, also im sogenannten nachlaufenden Tarifindex. Es gibt eine neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission vom Januar dieses Jahres, wo drin steht, dass man sich nicht nur am nachlaufenden Tarifindex, sondern auch an den 60% des mittleren Einkommens aller Vollzeiterwerbstätigen orientieren will. Auf diese Geschäftsordnung nimmt der Koalitionsvertrag Bezug und sagt, deshalb ist für 2026 ein Mindestlohn von 15 Euro erwartbar. Das kann man so sehen. Das ist also, es wird anders als 22 keine gesetzliche Intervention geben. Damals hat ja die Regierung Scholz die Mindestlohnkommission überrollt mit der gesetzlichen Festlegung von 12 Euro. Jetzt will man das vermeiden. Das hätte auch die CDU nicht mitgemacht, aus guten Gründen. Da hätte man die Mindestlohnkommission gleich einstampfen können, denn die müssten sich ja desavouiert fühlen. Und es geht um die Frage, wann wird das im 2026 sein? Dieser Mindestlohn von 15 Euro, haben wir nochmal gesagt, ist keine Antwort auf das Thema letztlich der sozialen Auskömmlichkeit. Denn das hat was zu tun mit der eigenen Erwerbsbiografie, mit der eigenen Bildungsbiografie, hat zu tun mit Lebenssituationen. Das größte Armutsgefährdungsrisiko haben wir bei Alleinerziehenden und bei ehemals Arbeitslosen. Also bei den Alleinerziehenden müssen wir Voraussetzungen schaffen, dass das noch bessere Maße gelingt, zu vereinbaren, die private Herausforderung mit dem beruflichen. Und bei den Arbeitslosen sind wir wieder bei dem Thema, das wir eben schon hatten, nämlich die Frage, wie kriege ich die Menschen in einer weiteren Perspektive weiterentwickelt, gebildet, um dann höhere Löhne auch zu erzielen. Wir stellen tatsächlich aber fest, wir haben ja auch Lohnprämien im unteren Segment, weil auch dort die Knappheit der Arbeitskräfte zu greifen ist, wenn Sie mal in bestimmten Segmenten Logistik oder Flughäfen oder was auch immer schauen. Also insofern, dieser Mindestlohn ist so einzuordnen, wie ich es eben genannt habe. Es geht wichtig darum, dass die Mindestlohnkommission in ihrer Unabhängigkeit die Aufgabe erfüllen kann. Da hat sie sich selbst eine neue Geschäftsordnung gegeben. Und man würde fast sagen, in weitschauender Voraussicht auf das, was die Koalitionäre da verhandeln. Aber das andere, was Sie noch mal erwähnt mit dem Niedriglohnsektor, der liegt bei 16%, er lag mal bei 21% über lange Zeit. Wir sind jetzt wieder auf dem Niveau, das wir bis Mitte der 90er Jahre hatten. Und da gibt es ja kein objektives Maß, ist das gut oder richtig oder passt das? Es zeigt nur, dass in einem ökonomisch dynamischen Prozess, und da fängt alles an, Arbeitsplätze auch weiter dynamisch entstehen und auch die Vergütungen am Arbeitsplatz möglich sind. Und da sehen wir natürlich auch, das muss man auch einem Unternehmen wie Würth nicht erzählen, das im internationalen Wettbewerb steht, das sieht, was die Partner im internationalen Wettbewerb für Produktivitätsprobleme haben, für Kostenprobleme haben. Da sind die Arbeitskosten auch nicht einfach nach oben vorzuschreiben. Also muss insgesamt der Laden dynamisch sein.
Ich möchte mal das Thema Arbeitskräftemangel und Sozialsysteme aufnehmen. Wir hatten das schon, die größte wirtschaftliche Herausforderung ist vielleicht nicht die Konjunktur, sondern der demografische Wandel. Unsere Gesellschaft altert rapide, das stellt insbesondere die Rentenpflege und Gesundheitskasse vor gewaltige Belastungen. Parallel dazu fehlt es, Sie haben es gerade schon angesprochen, zunehmend an Arbeitskräften. Durch offene Stellen verlor Deutschland 2024 rund 49 Milliarden Euro. In 3 Jahren soll der jährliche Verlust auf 75 Milliarden ansteigen, Tendenz steigend. Welche Reformen braucht es jetzt, um zum einen unsere Sozialsysteme zu stabilisieren und zum anderen dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken?
Also bei der Sozialreform oder bei der Sozialversicherungsreform im engeren bleibt ja, um das nochmal gleich deutlich zu machen, der Koalitionsvertrag ziemlich blank. Da ist keine strukturelle Perspektive angelegt. Noch nicht einmal das, was man früher gemacht hat, dass man dann eine Kommission einberuft, die sich dann mal über eine Zeit von 12, 18 Monaten intensiv damit beschäftigt, was jetzt gemacht werden kann. Klar ist, dass der jetzt verschärfte demografische Wandel, weil wir 60 Jahre nach dem Pillenknick sind, 300.000 bis 400.000 Menschen pro Jahr den Arbeitsmarkt verlassen und nicht durch Jüngere ersetzt werden. Also haben wir eine Lücke. So. Das hat Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Sie haben es erwähnt, weil einfach Wertschöpfung nicht möglich ist. Das hat Konsequenzen für die Finanzierung umlagefinanzierter Systeme. Und deswegen muss man daran. Und die eigentliche Antwort zunächst mal beschäftigungsbezogen liegt im Arbeitsvolumen. Das ist die gesamtwirtschaftlich relevante Arbeitszeit, die geleistet wurde in einem Jahr. Und dahinter steht natürlich das Arbeitsvolumen des einzelnen Beschäftigten. Und der Vollzeiterwerbstätige in Deutschland arbeitet 249 Stunden weniger als der Vollzeiterwerbstätige in der Schweiz. Da kann man ja mal fragen, ob das in der Zeit des demografischen Wandels durchhaltbar ist. Denn die andere Alternative ist ja, dass wir ständig gucken müssen, die Produktivität zu steigern. Und auch hier muss ich einem hocheffizienten Unternehmen wie Würth dass ich mir ja manches angeschaut habe, gerade im Industrieservice, da wüsste man gar nicht, also da ist immer noch was möglich, aber wir sind auf einem Niveau, wo wir feststellen, dass die Produktivitätszuwächse dann letztlich in ganz anderen Modellen liegen. Also die Optimierung im Bestandsmodell dann, wie nicht nur in Deutschland, sondern in anderen ausgewachsenen Volkswirtschaften eigentlich immer schwieriger wird. Da kann man auf KI setzen, aber auch das wird die Dinge nicht vom Himmel runterwerfen, damit wir alle produktiver werden. Also müssen wir über Arbeitszeit reden. Das ist nicht nur der Rentenzugangsalter, das ist die Frage des Arbeitsvolumens im Jahr, das sind auch Feiertage oder Urlaub. Das muss die Gesellschaft mal diskutieren. Denn die Pflegebedarfe, die Sie angesprochen haben, die Dienstleistungsbedarfe, kann ich halt noch am allerwenigsten mit Produktivitätsfortschritt beschreiben. Also in der Kindertagesstätte kann ich ja die Produktivität nur dann erhöhen, wenn ich die Anzahl der Betreuungspersonen, der Bildungspersonen pro Kinder oder in Kindergruppen verändere. Das will aber eigentlich keiner. Können wir auch nicht, weil im Bildungssystem durch die soziale Struktur, durch den höheren Migrantenanteil wir viel mehr Menschen eigentlich benötigen. Und Sie haben die Alterung angesprochen, Pflege auch. Das heißt, man muss diese Beschäftigungsthematik anfassen und man muss eine Sozialversicherung das tun, das dort eigentlich angelegt ist, also über eine Dynamisierung des Rentenzugangsalters nach Lebenserwartung. Ende des Jahrzehnts haben wir sind wir dann durch mit der Rente mit 67. Ob das das gewesen sein kann, wird man sehen. Ja, wenn man im Jahresarbeitsvolumen vorher mehr macht, dann da wird man zurechtkommen. Bei der Pflegeversicherung stehen wir vor gewaltigen Kostensteigerungen. Das ist ja durch die Anzahl der Älteren und Hochaltrigen vor allen Dingen also ab 80 der Gesellschaft entsprechend wirksam. Keiner kann das ja immer nur zu Hause machen. Dann haben wir die Krankenversicherung mit einer Kostendynamik durch medizinisch-technischen Fortschritt, durch Fehlanreize, beispielsweise im Krankenhausbereich. Und dass die Krankenhausreform noch durchgegangen ist, zeigt ja, dass man erkannt hat, im Prinzip stimmt die Richtung. Da wird man jetzt nochmal nachjustieren müssen. Aber im Prinzip werden wir nicht diese Dichte von Krankenhäusern in Deutschland aufrechterhalten, die in der Fläche auch gar nicht die Leistungsqualität halten können, die sie vermeintlich anbieten. Das heißt, wir werden genau die Steuerung mit den Schwerpunktkrankenhäusern, den Vollleistungshäusern, den Universitätskliniken, den großen Kliniken, auch im städtischen Bereich, die Spezialkliniken, medizinische Versorgungszentren in der Fläche. Das muss alles weiter dekliniert werden, damit das funktioniert, damit die Lohnnebenkosten, die am Ende ja immer dann doch zu rechnen sind, nicht über die 40% hier hinausgehen.
Zum Thema Arbeitszeit würde ich gerne noch aufnehmen, dass in Deutschland 20 Millionen Menschen in Teilzeit arbeiten, die meisten nicht freiwillig, vor allem Frauen. Da müsste auch noch was passieren. Was Ihrer Meinung nach?
Naja, wir haben es ja eben schon im anderen Kontext angesprochen, bei der Frage nämlich der Armutsgefährdung, die sich ja auch damit verbindet. Also ist die Frage der Kinderbetreuungseinrichtungen zentral. Da ist viel passiert, insbesondere seit 2005, auch dann mit der Einführung des Elterngeldes, war ja das Elterngeld, war die eine, das andere Betreuungsinfrastruktur für unter 3 Jahren. Da war Deutschland nicht gut ausgestattet, das ist deutlich besser geworden, aber auch noch nicht da, wo es hingehört. Im Übrigen auch gerade nach Bundesländern sehr unterschiedlich. Nordrhein-Westfalen eigentlich unbefriedigend beispielsweise. Und insofern bleibt das hier eine Herausforderung. Aber es zeigt auch, dass wir natürlich auch die Menschen brauchen, die in diesen Kindertageseinrichtungen Bildungsleistungen erbringen. Denn es ist letztlich eine Bildungseinrichtung. Und was wir dort nicht hinbekommen, müssen wir später gesellschaftlich mit anderen Kosten möglicherweise tragen. Also insofern die unfreiwillige Teilzeit, die je nachdem, wie man rechnet und wo man fragt, Mikrozensus bei 11% der Teilzeitbeschäftigten liegt, die jedenfalls müsste man adressieren, damit Menschen da auch das tun können, was sie tun wollen.
Ohne Zuwanderung wird unser Arbeitsmarkt nicht stabil bleiben. Schon jetzt haben rund 22 Millionen Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund. Unser Sozialsystem, wir hatten das schon, ist angewiesen auf Zuwanderer in den kommenden Jahren. Sie haben die Zahl schon genannt, brauchen wir rund 400.000 Migranten pro Jahr. Stattdessen
netto.
Netto?
Ja, das heißt, es wandern 1,2 Millionen ein und 800.000 aus. Das ist die Story, die spannende Story dahinter. Sorry, dass ich da jetzt gleich die Frage Ihnen reingequetscht bin. Aber das macht das eigentliche Problem deutlich. Nehmen Sie mal an, von den 800.000 Auswandernden würden nur 200.000 hier bleiben. Das würde natürlich die Integrationsaufgabe deutlich verändern. Also damit sind wir beim zentralen Thema Steuerung von Migration. Hochwichtig und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2020, dann in der Reform der Ampel, nochmal deutlich wichtig, hat vieles verändert. Die Zuwanderung, die gesteuerte Zuwanderung ist höher gebildet, weiblicher, jünger, mit höherer Sprachkompetenz. Genau das, was gewünscht war bei der Gesetzgebung. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das nicht sozusagen kaputt machen, weil wir neuerdings nur noch Erzählungen aus der Politik bekommen, nach dem Motto, ja, wir waren erfolgreich in der Migrationspolitik, wir haben den Zustrom von Geflüchteten verringert. Da würde ich sagen, das ist ja nicht das Erfolgskriterium. Das Erfolgskriterium ist, dass wir erfolgreicher in den Arbeitsmarkt integrieren, dass wir erfolgreicher in die Gesellschaft integrieren, als wir das früher getan haben. Und dass man dort drauf achtet, wir sind da sehr lässig bei den Anforderungen, wenn sie kommen, dann bieten wir irgendwas an, ob die es wahrnehmen oder nicht, hat keine Sanktionswirkung. Hinterher regen wir uns auf und versuchen, die Leute wegzukriegen, wenn sie sich hier nicht integriert haben. Also da ist im Tun und in der Umsetzung vor Ort auch noch vieles, vieles zu verbessern. Aber dass wir ein hochattraktives Zuwanderungsland sind, ist unbestritten. Und das hilft natürlich auch im demografischen Wandel. Es kann das Problem, aber das will ich auch gleich sagen, alleine nicht lösen.
Wir erleben nur in der aktuellen politischen Debatte eine Vermischung von Arbeits- und Fluchtmigration. Ja. Die Forderungen nach Abschottung und Remigration sogar. Ja. Müssten wir nicht gezielt auch um Migranten werben, statt sie abzuschrecken und Integration zur politischen Priorität machen?
Ja, das Dumme ist, dass die Argumentation leider da immer, wie Sie es auch andeuten, völlig durcheinander geht. Das betrifft alle Beteiligten. Deutschland ist ja bereits sehr erfolgreich. Wir sind das dritterfolgreichste Land, Studierende hierher zu holen an unsere Universitäten. Wir haben da den drittgrößten Bestand an ausländischen Studierenden. Der Deutsche Akademische Austauschdienst, wir haben für den auch ein Gutachten gemacht, was das für volkswirtschaftliche Effekte hat, wenn die Hälfte bleibt, was so etwa die Bleibequote ist. Das muss ja nicht jeder hier bleiben. Es ist auch gut, wenn die hier studiert haben und machen woanders mit den Erfahrungen und den Erkenntnissen aus Deutschland weiter und sind dann anschlussfähig an das deutsche Modell vor Ort. Deswegen sollte man nicht die Vorstellung haben, alle, die zum Studieren herkommen, müssen doch alle hier bleiben. Aber wenn 50% hier bleiben, ist das beispielsweise sehr erfolgreich und ganz wichtig und gar nicht mehr wegzudenken. Insofern ist Zuwanderung in dem Bereich zentral. Nehmen Sie mal die neuen Länder, nehmen Sie mal Sachsen. Ja, da haben wir ja die größten politische Unruhe, wenn man so will, und Absetzbewegungen von der demokratischen Ordnung, wenn ich das mal so deutlich sagen habe, wenn ich mir die AfD-Anteile dort anschaue. Dann stellen wir fest, dass der Rückgang der Bio-Sachsen, also der gebürtigen Sachsen, nur noch kompensiert werden kann durch Zuwanderung aus Drittstaaten in Arbeitsmarkt. Also die reden alle eigentlich an der Realität vorbei, wenn sie sich über die Asyl- und Fluchtmigration ereifern, sondern sie müssten das andere Thema nach vorne führen, das kann man noch viel besser machen und bei der Asylmigration aber auch konsequenter sein. Ich meine, da sind wir ja auch nicht fair. Also die dann alles gemacht haben, Sprachen, Kompetenz, die hier erwerbstätig geworden sind, weil sie es dann werden konnten, die kommen ja auch noch, deren werden wir habhaft und die Schlummis, die sich den Sachen entziehen, die sich durch von einem Flüchtlingsheim ins andere weiterziehen, heute noch da sitzen, wo sie vor 10 Jahren hingekommen sind, das gibt diese Fälle, deren werden wir nicht habhaft. Und das macht die Sache in der Summe so unschön und insofern, es gibt übrigens auch ein Dachportal der Bundesregierung, Make it in Germany, vom Institut Deutschen Wirtschaft wird das wissenschaftlich betreut. Kann man sich mal anschauen, einfach aus Interesse, wie man in wenigen Schritten nach Deutschland kommt. Wir sind da seit Jahren sehr viel besser aufgestellt, als das öffentlich wahrgenommen wird. Unser Problem ist eher der Auswärtige Dienst, die nicht digitalisierten Konsularabteilungen, wo die auch immer noch den Eindruck erwecken, man könne gar keinen Antrag auf ein Visum stellen. Ich überspitze jetzt, aber das kann alles sehr viel schneller gehen. Ich glaube, wenn man das machte und besser macht im Auswärtigen Dienst, würde auch mancher Umweg über Scheinasyl und wo gar kein Fluchtgrund da liegt, der aber trotzdem hier Probleme in der Verwaltung auslöst und im Handling gar nicht entstehen.
Themenwechsel. Nur noch Ein Viertel der Beschäftigten ist im Bereich Industrie und Bau tätig. Unsere Wohlstandsgeschichte ist eine der Deindustrialisierung. Die Zahl der Beschäftigten in Industrie und Bau geht seit langem zurück. Welche industriellen Kernbereiche sollten wir unbedingt erhalten und wo blockieren womöglich Subventionen, beispielsweise ein subventionierter Industriestrompreis, eine gesunde Transformation?
Ja, da haben wir jetzt ja, also da können wir jetzt nochmal 2 Stunden drüber reden, weil wir natürlich im Kern des deutschen Geschäftsmodells sind. Ich weigere mich auch immer eigentlich von Deindustrialisierung zu reden, sondern rede von Tertiarisierung. Dass wir industrielle Fertigung ergänzen durch andere, ganz andere Fähigkeiten der Dienstleistungsunterlegung, der Logistik, der Verfügbarkeit. Der Wandel der deutschen Industrie ist natürlich so wie in allen anderen Ökonomien auch, wir bleiben nicht bei den 40%, die wir knapp 1970 hatten. Der Unterschied ist nur, 1970 hatte das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland auch knapp 40% Industrieanteil. Der Industrieanteil in Deutschland liegt heute bei gut 20%, in Großbritannien bei 10%. Es gibt unterschiedliche Wege im Strukturwandel. Tendenziell verliert, so wie der Agrarsektor auch verloren hat, verliert der Industriesektor, weil der Dienstleistungssektor so viel wichtiger wird. Warum wird er wichtiger? Aus 2 Gründen. Einmal, da haben wir eben drüber gesprochen, dass die ganzen Dienstleistungen um den einzelnen Menschen herum, die in einer differenzierten, älter werdenden Gesellschaft, Bildung, Gesundheit, sozialer Ausgleich, alles sozusagen an Bedeutung gewinnen. Und der zweite Treiber ist das, was in der Industrie passiert. Dass sie ein Industrieprodukt, eine Ware nicht mehr alleine dem Kunden geben, sondern dass sie den Service, dass sie die Maintenance, dass sie die dauerhafte Begleitung, dass sie die Datenauswertung haben, nehmen sie Leibinger Trumpf mal, um den Maschinenbau hier zu nennen, um das entsprechend dann zu verbinden. Und das hat Deutschland stark gemacht, der deutsche Industriesektor. Wir nennen das Joint Production oder Industriedienstleistungsverbund, ist kein isolierter Industriekern mehr, sondern ein Industriedienstleistungskern. Die unternehmensnahen Dienstleister darum machen nochmal etwa 8-9% der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung auf, dass wir bei 30% Industrie getragen sind. In den USA übrigens völlig anders. Da gibt es diesen Verbundsektor nicht, deswegen ist die Industrie auch fast nicht mehr vorhanden mit 10-11%. Diese ganzen Cluster, diese räumlichen Strukturen, diese Verdichtungen, all das gibt es nicht. Wenn man nach Baden-Württemberg schaut, Automotive Cluster, wenn wir nach Nordrhein-Westfalen schauen, im Automotive-Bereich, im Chemiebereich und so weiter. Dann haben Sie angedeutet, Industriestrompreis als Fehlinvestition. Naja, also die energieintensiven Branchen sind nicht, wie manche meiner Kollegen so locker daher erzählen, alte Branchen. Chemie, Stahl, Glas sind hochinnovative Branchen. Sie haben einen höheren Anteil F&E-Ausgaben als im Durchschnitt der Industrie. Warum? Weil natürlich in diesen Grundstoffen viele Transformationspotenziale liegen. Wie wollen Sie denn zur emissionsfreien Mobilität kommen? Ja, es sind ja nicht nur die Batterieantriebe, das eine, aber die Frage der beispielsweise der Polymerchemie führt zu anderen Nutzungen und anderen Teilegestaltungen, als das sonst der Fall ist. Also diese Grundstoffindustrie, Stahl, aber auch andere, bei Grundstoffbereich in der Breite, ist unverändert relevant. Es stellt sich die Frage allerdings, was müssen wir hier machen und was können wir wegen geringerer Dekarbonisierungskosten im Ausland machen? Also im Stahlbereich den Eisenschwamm aus dem Ausland holen, weil der dort günstiger dekarbonisiert werden kann. Den Rest können wir hier. Oder wir waren Salzgitter, das macht, können das auch an dem Standort machen. Also das sind Fragen, die natürlich den industriellen Kern betreffen. Es ist jedenfalls nicht so, dass energieintensiv alt bedeutet, sondern das heißt eigentlich im Kern hochinnovativ. Zweites Argument, warum man über so einen Industriestrompreis nachdenken sollte, steht auch im Koalitionsvertrag, das Problem ist ja nicht durch die Wirtschaft entstanden. Das Problem ist durch die Energiewende entstanden. Wir haben einen Umbau des Energiesystems, der ist politisch beschlossen worden. Das kann man ja alles auch so wollen, nur da muss man auch die Konsequenzen sehen, denn damit bürdet man der Wirtschaft und nicht nur den, sondern den privaten Haushalten in der Übergangsphase massive Kosten auf. Wir haben das EEG gesehen, das ist Gott sei Dank in den Haushalt gekommen. Wir haben zweitens den Netzausbau, den Speicherausbau. Wir haben die Redispatch-Kosten im Netzmanagement, weil Ungleichheiten von Angebot und Nachfrage gemanagt werden müssen wegen des unzureichenden Netzes, das wir bisher haben. Und das müssen alle wir jetzt zahlen, also die jetzigen Industrieunternehmen, die jetzigen Verbraucher. Und das ist nicht fair. Insofern ist ein Industriestrompreis, der das kompensiert. Oder eine Amortisationskontolösung für die Netzkosten, für die Ausbau- und Infrastrukturkosten, sodass ich die Beteiligung strecke. Ich packe das auf ein Konto. Wir zahlen jetzt nur einen Teil davon, nur 2 Cent vielleicht pro Kilowattstunde oder 3 und die künftigen Nutzer auch. Also wir strecken das auf 40 Jahre oder auf 30 Jahre und machen das über eine Garantie staatlicherseits, aber das ist eine unternehmerische Lösung, hätte auch mit Staatsverschuldung nichts zu tun. Jedenfalls muss man solche Antworten finden, denn die Kostensituation beim Strom ist ja nicht einer Marktbewegung geschuldet, sondern politischen Entscheidungen. Und deswegen ist Politik auch in der Verantwortung und deswegen ist der Industriestrompreis ordnungspolitisch auch gut erklärbar.
Halten Sie das Tempo des Umstiegs auf eine klimaneutrale Energieversorgung für zu schnell in Deutschland? Überfordert der Umstieg Wirtschaft und Gesellschaft?
Naja, zu schnell im Sinne auf die notwendigen Systemvoraussetzungen. Ich kann nicht permanent irgendwelche Offshore-Windkraftanlagen bauen oder jeder macht so sein Solar. Stelle am Balkon, wenn ich das mit der Einspeisung im Netz nicht richtig hinkriege und wenn das Netz nicht da ist, um den Ausgleich bundesweit zu organisieren. Deswegen gibt es ja auch die Diskussion über die Strompreiszonen, weil wir im Augenblick eigentlich faktisch keinen gesamtdeutschen Stromausgleich haben aufgrund der viel zu spät begonnenen Netzausbaus. Das ist beschlossen worden vor 15 Jahren, Präter Propter, und es ist faktisch unter Merkel nichts passiert. So, das muss man der Ampel auch zugutehalten, dass das nun mal in Gang gekommen ist. Es ist der Ausbau in Gang und es ist auch der Netzbau in Gang gekommen. Und dann dummerweise, das haben wir Bayern und Niedersachsen im Wesentlichen zu verdanken, mit Erdkabeln. Das kostet 20 Milliarden mehr und ist aber nicht so haltbar. Also ist auch nicht besonders klug. Also Überforderung liegt in dem Sinne, dass die Systembedingungen nicht betrachtet wurden.
Vergrößern wir den Blick, gehen wir auf die Weltmärkte, Thema Globalisierung. Marktwirtschaft basiert auf einer stabilen, verlässlichen, auf Regeln basierenden Rahmung. Wir erleben gerade eine erratische US-Politik, denken wir an Strafzölle. Erleben wir damit auch das Ende multilateraler Handelsordnung und womöglich das Ende der Globalisierung?
Jedenfalls der Globalisierung, die wir seit 35 Jahren oder, wenn man etwas größer ist, seit 45 Jahren erleben. 1980 begann etwa die Integration Chinas in die Weltmärkte, nachdem 76 Mao gestorben war und dann diese Viererbande ins Gefängnis kam. 78 hat dann Deng Xiaoping wirksam in den 80er Jahren die Öffnung Chinas betrieben. Gleichzeitig öffneten und liberalisierten sich die internationalen Kapitalmärkte oder wurden geöffnet und liberalisiert, genauer gesagt. Dann hat sich das in den 90er Jahren durch den Fall des Eisernen Vorhangs beschleunigt. Wir haben also eine Globalisierungsdynamik erlebt wie nie zuvor. In den Zeiten war der Welthandel immer dynamischer als die Weltproduktion, was ja nichts anderes bedeutet, als dass der Vorleistungsbezug stärker grenzüberschreitend stattfindet und stattgefunden hat. Das hat sich aber seit der Finanzkrise schon zurückgebildet. Also das, was wir im Augenblick erleben, setzt auf eine, sagen wir mal, Erschöpfung der Globalisierung, die dazu wird, dass bei der Welthandel noch genauso stark dem etwa wächst wie die Weltproduktion. Also es keine zusätzliche Vertiefung von Arbeitsteilung grenzüberschreitend mehr gibt. Und jetzt haben wir Akteure im Raum, die das alles in Frage stellen, vor allen Dingen in den USA. Das ist ja noch nicht bis zu Ende erkennbar, wie weit das wirklich führt. Ich meine, man kann vermuten, dass die Kapitalmärkte das stärkste Gegenargument und die stärkste Wirkungskraft für die Trump-Administration haben. Hat man schon Anfang April erlebt, nach dem albernen Liberation Day. Dahinter stehen allerdings ja auch ökonomische Argumente, mit denen ich jetzt eben eigentlich viel anfangen kann. Also warum die Handelsbilanz ein Saldo von null haben muss. Dafür gibt es kein theoretisches, gar kein überzeugendes Argument, denn wir haben ja Teilbilanzen der Zahlungsbilanz, wir haben noch die Dienstleistungshandelsbilanz, die müsste dann ja auch null sein, ist sie aber nicht, da reden die Amerikaner gar nicht drüber. Und die Kapitalbilanz erst recht, da haben sie aber einen Überschuss, sie kriegen viel mehr Kapital ins Land, als sie exportieren und damit wird das andere erst möglich. Also wir haben es hier einfach mit einem ökonomischen Absurdistan zu tun, dass sich das da ins Weiße Haus eingezogen ist. Aber in den USA, muss man ehrlich sagen, ja durchaus breiter verankert ist und auch die Kräfte, ob das der Vizepräsident ist, ob das diese Berater, die da rumlaufen sind, nicht erwarten lassen, dass das eine historische Fußnote bleibt. Insofern wird die Frage sein, wie stellt sich der Rest der Welt auf? Die USA gegen alle, das werden die auch nicht durchhalten. und werden sicher Kompromisse machen, aber alle anderen werden zur Kenntnis nehmen müssen, dass die USA ihre Rolle als weltordnender Hegemon nicht mehr wahrnehmen wollen. Das ist schon unter Obama angedeutet worden, aber das ist sozusagen jetzt, denkt man anders, man denkt in Interessenssphären und Europa aus Sicht der Amerikaner gehört offensichtlich zur russischen Interessenssphäre und dann guckt man auf China wegen der Größe, das ist aber auch alles. Gleichzeitig attackiert diese Administration die eigenen ökonomischen Vorteile. Ich meine, das erste Quartal 25 war ein bisschen negativ. Kein amerikanischer Präsident hatte so einen schlechten Start an den Kapitalmärkten wie er. Das ist alles eigentlich ein Desaster, was der da verursacht. Also wenn man ja eine Volkswirtschaft dieser Größe runterwirtschaften will, dann muss man das genau so machen, wie er das macht. Und das Letzte, was er dafür tut, ist ja, dass er die Funktion des Dollar als Reservewährung in Zweifel zieht. Das wird ja nochmal ganz andere Konsequenzen haben. Deswegen ist die Frage, es ist ohnehin eine Situation erschöpfter Globalisierung nach dieser hohen Dynamik über 3 Jahrzehnte hin zu einer Frage, wie kriegen wir da wieder einigermaßen Ordnung rein? Und wie kriegen wir Ordnung deshalb rein, weil aus Ordnung und willkürfreien Regeln in der multilateralen Struktur einfach auch Vertrauen entsteht. Das brauchen wir und das können nur die anderen jetzt schaffen. Er wird es nicht schaffen. Also Trump wird nie mehr der Präsident sein, der Vertrauen schaffen kann. Also dafür bleibt gar nicht die Zeit. Sie können Vertrauen ganz schnell zerstören. Das kennen Sie auch im privaten Bereich. Aber es zu rekonstruieren, braucht unendlich viel länger. Unendlich viel länger und Beharrlichkeit. Das kann der schon charakterlich gar nicht. Und insofern stehen wir hier vor der Feststellung, dass wir uns die Welt mal strukturell, ökonomisch wie politisch, ohne die USA als aktiven Part vorstellen müssen.
Wenn Sie einmal für uns in die Glaskugel blicken, was können Sie sehen? Wie geht das Drama im Handelskrieg um US-Zölle weiter?
Na, er hat ja jetzt voller Stolz erklärt, dass er mit Großbritannien einen Deal gemacht hat. Er wird dann noch weitere Deals auch machen. Natürlich wollen alle diese Zölle vermeiden, das ist ja auch klar. Also wenn ich jetzt Haltenbeck zu Ihnen käme, nach Hause würde ich die Pistole vor die Brust setzen und sagen, ich bin jetzt der Stärke, du machst jetzt mir mal ein Angebot, dann machen Sie mir auch ein Angebot. Ja, das wird nicht so ganz freiwillig sein, aber Sie werden mir schon ein Angebot machen, weil Geld oder Leben führt dann doch eher zur Geldfrage. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber das ist ja, wenn der Hegemon das so in den Raum wirft, werden gerade kleine, nehmen Sie mal Vietnam, nehmen Sie mal Länder, die ja gar nicht wie Großbritannien überhaupt oder Europa, ich meine, natürlich hat er Angst vor Europa. Europa, weil das ist genau die Gegenpower, China und Europa. Das heißt also, das, was er selbst, er wird das hinterher immer als Sieg und Deal verkaufen, auch den größten Scheiß, der zustande kommt, wird er noch als Deal verkaufen. Am Ende, ja, man ist ja nicht, ich weigere mich einfach, diesen Unfug zu rationalisieren. Ja, es gibt in Vereinigten Staaten schon den Begriff des Theory Washing. Also man fängt das an sozusagen, da steht ein Plan, da steht eine Theorie, das ist alles Bullshit. Sorry, das ist alles korrupt. Diese ganze Struktur um Trump herum ist ein korruptes politisches System, das auf individuellen Vorteil setzt, auf die Umsetzung von sehr absurden staatspolitischen Vorstellungen, das den permanenten Verfassungsbruch nicht scheut und das, wenn man mit den Kollegen dort drüben spricht, in den USA dazu führt, dass an den Universitäten beispielsweise die Leute ziemlich verängstigt sind, rumlaufen, nicht wissen, wie sie eigentlich handeln. Das ist also das so deutlich, man muss es ja einmal, es hilft ja nichts, wenn man die Augen davor fällt, es lässt sich nicht schönreden. Das heißt also, vor dem Hintergrund kann ich sagen, Diplomatie, so gut wie sie Erfolge herbeibringen kann, aber diplomatische Erfolge setzen auf Stärke. Und das muss Europa auch so tun, genau wie sie es jetzt angekündigt haben. Deswegen ist die Glaskugel relativ verhangen, da ist ziemlich viel Milch drin, da kann man nicht durchgucken so gut. Weil es kann sein, dass die Kapitalmärkte, der Anleihenmarkt in den USA so reagiert, dass er irgendwann dann doch zum anderen Ergebnis kommt, weil einfach damit seine Wählerschichten betroffen sind. Es kann sein, dass er irgendwann in seiner Art überzieht und er wirklich politisch zur Disposition steht. Nehmen Sie mal an, er würde die Fed auf den Kieker nehmen. Er hat sich ja jetzt nach der letzten Zinspause-Entscheidung wiederum, er hat noch nicht wieder geäußert, bin mal gespannt. Ja, wahrscheinlich war er mit der Papstwahl beschäftigt. Aber die Frage, also er läuft natürlich schon Gefahr, so wie er diese ersten 3 Monate, wie soll man sagen, das kann man ja nicht als Management beschreiben, auch diese Laiengruppe, die da Außenpolitik und Sicherheitspolitik macht, in irgendwelchen Chats irgendwelche Leute einbringt, das ist doch alles einfach nicht vorstellbar. Und das wird als große Kunst verkauft. Und irgendwann werden es ja die Leute vielleicht merken. Aber die Glaskugel, da können sie sich im Augenblick sehr viel vorstellen. Und wir wissen auch nicht so genau, was der Zeitpfad dieser Glaskugel ist.
Deutschland allein wird im globalen Wettbewerb keine Rolle spielen. Wir brauchen ein starkes Europa. Neben dem gemeinsamen Markt und der gemeinsamen Währung brauchen wir auch eine gemeinsame europäische Militär- und Sicherheitspolitik mit Schutz der Außengrenzen und offenen Binnengrenzen auf Grundlage einer gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik und eine europäische Wirtschaftspolitik mit einer gemeinsamen Finanz-, Steuer-, Tarif- und Sozialpolitik. Halten Sie deren Umsetzung für wünschenswert und politisch durchsetzbar?
Also was Europa tun muss, würde ein Ökonom immer danach ordnen, was denn europäische öffentliche Güter sind. Europäische öffentliche Güter sind ohne Zweifel die Verteidigung. Das hatten Sie angesprochen, wir hatten schon über die Waffensysteme gesprochen. Das muss europäisch gerahmt werden. Öffentliches Gut auf europäischer Ebene ist die Infrastruktur, die Infrastrukturnetze. Da können wir gut gemeinsam investieren. Und die Sicherung der Außengrenzen ist ebenfalls ein europäisches öffentliches Gut. Also müssen wir in Nachfolge von Dublin und Schengen entsprechende effektive Regeln auch in Kraft setzen. Und damit das wieder unnötig ist, was wir gerade in Deutschland erleben, nämlich Grenzkontrollen. Das ist ja der große Vorteil, dass wir den Binnenmarkt halt anders erlebt haben. Das andere, wir haben eine europäische Geldpolitik. Die europäische Finanzpolitik muss sich dem einordnen. Sie steht aber im Augenblick in allen Ländern für großen Herausforderungen. Deswegen wird man beim Stabilitäts- und Wachstumspakt Flexibilität benötigen. Und der Rest ergibt sich eigentlich aus dem Druck von außen. Also die handelspolitische Kompetenz auf der europäischen Ebene ist natürlich Gold wert. Denn damit ist es einem Partner oder einem nicht mehr Partner, jedenfalls einem Akteur an anderer Stelle wie den USA, nicht so möglich, diese Europäische Union zu zerlegen. Es gibt immer Einzelkünstler, die auf eigene Rechnung fahren, wie Herr Orban. Den kann man langsam aber nicht mehr ernst nehmen. Der Laden wird auch nicht mehr lange halten, denn das ist ja typischerweise so, dass solche autokratischen Regime irgendwann in der eigenen Korruption ersticken. Und das ist auch in Ungarn der Fall. Und die Erzählung an die Bürger, es wird irgendwann mal gut, ihr müsst noch ein bisschen durchhalten und im Augenblick ist nicht so gut wegen der schlechten deutschen Wirtschaft, ist alles, irgendwann glauben die Leute das ja auch nicht mehr. Also den müssen wir auch nicht, den würde ich nicht weiter ernst nehmen. Ernst nehmen muss man Frau Meloni und die hat einen sehr kluge Auftritt in Washington hingelegt. Sie hat eine europäische Position betrieben und das heißt, Europa muss eher politisch so geführt werden, wie es Friedrich Merz auch begonnen hat, mit Paris, mit Warschau, mit Rom und natürlich muss London wieder näher rangeführt werden. Das findet aber alles statt. Also insofern, da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, dass die europäische Politik im Bereich der Transformation realistischer werden muss, ist durch das Omnibusverfahren in der Überarbeitung der verschiedenen Verordnungen in Gang gesetzt. Das wird auch von Frau von der Leyen weiter eingefordert werden. Das hat sie, glaube ich, auch begriffen. Also wir haben im Grunde in Europa alles an der Hand. Und wenn man es nochmal ein ganz einfaches Bild fassen will, große Mächte haben ja immer zwei Möglichkeiten, Wirkung und Macht zu entfalten. Das ist die Hardpower, das ist das Militär, die ökonomische Kraft und was weiß ich, was man international politisch so durchsetzen kann. Und die Softpower. Und die Softpower, das ist die kulturelle Attraktivität, die politische Attraktivität, dass Gesellschaften einen Ausgleich finden, dass sie irgendwie bei allen Schwierigkeiten miteinander doch zurechtkommen. Und wir sind gerade in dem Erleben, dass Europa und immer unter der Überschrift ja Einheit in Vielfalt oder Vielfalt in Einheit, können Sie links und rechts formulieren, genau diese Softpower vorweist oder hat und wir bei der Hardpower nachrüsten müssen. Stichwort Verteidigung und Infrastruktur. Die USA haben die Hardpower und verlieren gerade die Softpower. Und China hat sowieso keine Softpower. Nur Hardpower. Also haben Sie schon mal einen Migranten gesehen, der freiwillig nach China wollte? Wir haben auch einen viel geringeren Anteil von Expats in China. Der ist um ein Drittel durch die Pandemie reduziert. Das wollen auch eigentlich Leute nicht mehr hin. Und das zeigt, dass Europa eigentlich die größeren Potenziale hat. Ja, wir sind stark bei der Softpower. Wir sind bei der ökonomischen Hardpower da. Bei der militärischen müssen wir jetzt und werden wir jetzt auch nachrüsten.
Zum Schluss kommen wir wieder zum Anfang. Der neuen Bundesregierung kann viel gelingen. Wenn wir ihr mit etwas Zuversicht begegnen, könnten die Erfolgsaussichten sogar noch wachsen. Hm. Wie groß ist Ihre Zuversicht in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes?
Die ist realistisch groß. Ich bin ein realistischer Optimist, weil ich unter dem eingangs beschriebenen Einordnungen, was diese Regierung an Handlungsbedingungen hat, was sie vorhat, wie sie es und mit wem sie es machen will, ganz zuversichtlich bin, dass uns das gelingt. Das setzt allerdings auch voraus, dass wir alle aus der Zuschauerrolle herausgehen und der Kommentatorenrolle, sondern auch in dem Sinne mal, wie ich es eingangs sagte, wir müssen einer neuen wie auch mal Kredit gewähren. Wenn ich immer nur herausstelle, was nicht gelingt, klar, wir wollen erlernen, aber das Herausstellen von nicht gelingen wird ja nicht deshalb vorgeführt, damit wir gemeinsam daraus lernen, wie es besser wird, sondern damit man anderen vorführt. Und dann müssen wir vielleicht mal in der Debatte des öffentlichen Raums, auch den Medien und wir als Gesellschaft miteinander uns selbst fragen, wenn ich mich als Bürger immer nur auf die Straße stelle und meckere, weil mir gerade die Müllabfuhr nicht vorbeigefahren ist, oder das ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Ja, also insofern gehört für eine realistische Zuversichtsperspektive auch, dass wir selbst als Bürger verstehen, es liegt an uns. Wir können die beste Verfassung der Welt haben und gute Regeln. Am Ende, das ist schon vom Verfassungsrechtler Gerd Anschütz 1922 in Heidelberg, der Jahresfeier, so formuliert worden, hängt es am ganzen Volk. Am ganzen Volk, das politisch denkt und weiß, worum es geht und sich jedenfalls immer wieder gemeinsam ins Gespräch bringt. Das ist die Perspektive und da bleibe ich zuversichtlich.
Sagt Michael Hüther, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über Feedback und Bewertungen in eurer Podcast-App. Alle bisherigen Folgen findet ihr auch auf unserer Webseite mnext.mabit.com. Ebenso wie weitere Denkanstöße, Informationen zu unserer Denkwerkstatt und zum Denkdinner. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.